Sozialarbeiterin Christine Nagel kämpft seit vielen Jahren für die Rechte von Sexarbeiterinnen in Österreich. Ein Gespräch mit ihr über ihren Einsatz für Sexarbeiterinnen, die Probleme der Sexarbeit in Salzburg und behördliche Willkür.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Mein Name ist Sabrina Glas. Heute ist Sozialarbeiterin Christine Nagel bei mir zu Gast. Sie kennt sich im Milieu der Sexarbeit Salzburgs aus, wie wenig andere. Wir sprechen mit ihr darüber, wer die Sexarbeiterinnen in Salzburg sind, wer die Bordellbetreiber dahinter und widmen uns dem Thema Stigmatisierung des Jobs. Herzlich willkommen, Christine Nagel.
Danke, danke für dieses Willkommen und danke für die Möglichkeit, einfach heute ganz, ich werde versuchen, offen und entspannt über dieses sehr tabuisierte Thema, was aber doch sicherlich viele Leute interessiert, zu sprechen.
Danke dir schon mal dafür. Christine, du hast das Projekt PIA in Salzburg mit aufgebaut, eine Beratungsanlaufstelle für Sexarbeiterinnen. Kannst du uns da ein bisschen von deiner Arbeit erzählen? Wie funktioniert denn diese Beratung?
Also in erster Linie ist dieses Beratungsgeschäft ein Arbeitsbereich, wo man sehr viel unterwegs ist. Also 80% meiner Tätigkeit ist direkt an den Arbeitsplätzen der Frauen. Das heißt, ich mache aufsuchende Arbeit in den Bordellen. Ich treffe mich mit den Frauen in Cafés oder auch in ihren Wohnungen, wo sie wohnen. Oder ich begleite sie zum Beispiel zu Gericht, zu Institutionen. Es ist ein sehr bunter Arbeitsbereich. Es ist sehr abwechslungsreich und ja, genauso mache ich auch natürlich Arbeit im Büro, wo auch Sexarbeiterinnen, die ich zum Beispiel nie kennenlerne, per E-Mail um Beratung bitten.
Und mit welchen Themen kommen die Sexarbeiterinnen da auf dich zu?
Die Themen sind sehr vielfältig. Es geht um rechtliche Themen, es geht um soziale Themen, es geht um Informationen, wie sind die Gesetze in dem und dem Bundesland. Das Spannende ist, dass wir im Bereich der Sexarbeit 9 verschiedene Gesetze in so einer kleinen Republik wie Österreich haben. Es geht in Richtung Steuerfragen, es geht in Richtung Beschäftigungsverhältnisse, Gesundheitsfragen. Es ist, wie gesagt, sehr bunt. Und Sexarbeiterinnen wenden sich an mich zum Beispiel, wenn sie ja eine Familie gründen, wenn sie sich beruflich umorientieren wollen. Und es ist eine große Herausforderung, weil man in erster Linie schon relativ lange daran arbeiten muss, dass die Frauen Vertrauen zu einem finden.
Jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Gesetzgebungen in den Bundesländern. Wie sieht es da in Salzburg aus? Was ist legal, was ist illegal? Wie ist der Stand der Dinge?
Das Salzburger Prostitutionsgesetz ist im Landessicherheitsgesetz definiert. Das heißt, das Anbahnen und Verrichten, Entschuldigung, das ist Amtssprache, sexueller Dienstleistungen ist nur in konzessionierten Betrieben erlaubt. Das heißt definitiv, dass zum Beispiel der Straßenstrich oder Haus- und Hotelbesuche, also auch das Anbieten sexueller Dienstleistungen in der eigenen Wohnung definitiv verboten sind.
Gibt es denn irgendwo ein Land, wo diese Gesetzgebung so gut funktioniert, dass sich auch Österreich daran orientieren könnte?
Ja, spannenderweise ist es genau am anderen unter Anführungsstrichen Ende der Welt, in Neuseeland. Das wird auch immer wieder in internationalen Studien betont. Zum Beispiel hat Dr. Helga Ammersberger ein Buch geschrieben, eine Studie zum Thema Sexarbeit. Es gab auch eine Konferenz, wo die Kolleginnen aus Neuseeland eingeladen wurden und dieses Modell vorgestellt haben. Und das Modell hat eigentlich, die haben da 12 Jahre daran gearbeitet, um diese Gesetzesvorlage zu finden. Und das Spannende ist, zusammen mit Sexarbeiterorganisationen und Beratungsstellen wurden Allianzen gebildet, zum Beispiel in der Frauencommunity, zum Beispiel in verschiedenen anderen politischen Bewegungen. Und es wurde ein System erarbeitet, wo Sexarbeiterinnen im kleinen Rahmen auch Selbstständigkeiten ermöglicht werden. Das heißt, sie können ein Gewerbe zum Beispiel mit zwei Freundinnen anmelden. Sie können dort in diesen Wohnungen oder Häusern arbeiten. Das geht relativ niedrigschwellig. Ja. Es gibt dort keine Kontrolluntersuchungen, aber es gibt sehr wohl niedrigschwellige, freiwillige und anonyme Angebote. Das Spannende ist, dort hängt in jedem Haus oder in jeder Wohnung, wo sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, auch müssen Informationsblätter für die Kunden aufliegen, dass zum Beispiel Sex ohne Kondom verboten ist, ja. Und man hat auch dieses Gesetz so gemacht, nicht so wie bei uns, dass immer die Kundenseite gänzlich ausgeblendet wird, sondern man hat da sehr wohl auch hingeschaut. Und das Schöne und Spannende daran ist, dass sich das Vertrauensverhältnis dort zu der Polizei sehr verbessert hat und dass jetzt Sexarbeiterinnen wirklich sehr positiv mit der Polizei zusammenarbeiten, wenn es darum geht, um Gewaltvorfälle oder um Ausbeutung. Und das ist etwas, was ich mir in Österreich auch wünschen würde, dass die Polizei nicht die Funktion bei den Sexarbeiterinnen hat, zu kontrollieren, ja, sondern so wie ich als kleines Kind immer gedacht habe, dass es funktionieren sollte, die Polizei dein Freund und Helfer. Und ich sehe eben in meiner tagtäglichen Arbeit und empfinde das immer wieder, dass die Frauen aufgrund der Kriminalisierung und Stigmatisierung irrsinnig Angst haben und wenig Vertrauen an unser System. Und das sollte sich verbessern oder es sollte sich komplett in eine andere Richtung entwickeln.
Du hast gerade schon das Wort Vertrauen nochmal verwendet und auch zuvor, als wir über deine Arbeit gesprochen haben. Wie schwierig ist es denn für dich, dieses Vertrauen zu den Frauen aufzubauen?
Ich will das jetzt ein bisschen in die Vergangenheit setzen. Also es ist nicht, Gott sei Dank, nicht mehr schwierig. Es war schwierig. In erster Linie war es am Anfang meiner Tätigkeit schwierig, die Bordellbetreiber und Bordellbetreiberinnen der Stadt und des Landes zu überzeugen, dass es wichtig ist, wenn eine Beratungsstelle da ist und den Kontakt zu den Frauen hat. Und Fakt ist, dass diese Personen, die eben die Bordelle betreiben, aufgrund des Hausrechts auch einen Zutritt ohne weiteres verweigern können. Ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, zum Beispiel in Innsbruck, für die es sehr schwierig ist, überhaupt in die Bordelle hineinzukommen. Aber und wo es dann immer wieder heißt, ja, das wäre doch gut, wenn sie zusammen mit der Polizei hingehen. Nein, weil dann wird eben bekommen wir genauso den Kontrollstempel aufgedrückt und es gibt keine Vertrauensbasis. Und
das heißt, du bist nie mit der Polizei unterwegs?
Nein. Wobei es sehr wohl öfter wichtig ist, dass man natürlich einen Vertrauensmann bei der Polizei hat, wo man sich auch nur mal erkundigen kann, wie ist das und das und das. Also Vernetzung sehr wohl. Und es ist auch öfter mal umgekehrt, dass die Exekutive bei Angelegenheiten, wo sie einfach keine Zuständigkeit haben, einfach meine Nummer hergeben und sagen, bitte rufen Sie dort an. Eben in Salzburg war das Problem, die Betreiber und Betreiberinnen wirklich zu überzeugen, dass das wichtig ist. Und ich denke auch beim Aufbau einer Beratungsstelle ist es wichtig, dass da permanent das gleiche blöde Gesicht durch die Gegend läuft und nicht zum Beispiel 3 Monate die Frau sowieso, 4 Monate sowieso. Und dazu bedarf es auch einer konstanten und soliden Finanzierung für diese Projekte, ja, oder für diese Beratungsstellen.
Ist es denn dann manchmal auch schwierig für dich, Distanz zu wahren, wenn du lange daran arbeitest, dieses Vertrauen aufzubauen? Entwickeln sich sicherlich auch Freundschaften mit den Frauen, oder?
Ja, wobei Ich denke, dass das dann nicht so vorrangig ist, wirklich Distanz zu wahren. Also für mich ist es in dem Sinne nicht so, dass ich sage, ja, mich interessiert das jetzt nicht, dass ich zum Beispiel bei einer Taufe eingeladen werde. Ich gehe da einfach hin in meiner Freizeit. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, die haben andere Einrichtungen, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich sehe das als nicht das große Problem. Das große Problem ist es wirklich, dass man zum Beispiel, wenn man eine Beratungsstelle als Sexarbeiterin kontaktiert und man möchte Unterstützung, und wenn das einfach nicht, wenn das, was ich mir wünsche als zu beratende Person, nicht im legalen Rahmen liegt, dass das dann oft so schwierig ist, einfach zu erklären, tut mir leid, da kann ich nicht behilflich sein, weil das Gesetz so und so ist.
Was würdest du dir denn wünschen für die Gesetzgebung in Salzburg?
Also lustigerweise habe ich Statistik betrieben fürs letzte Jahr und die häufigste Anfrage von Sexarbeiterinnen in Salzburg war, bitte sagen Sie mir, wie kann ich legal, selbstständig, ohne Betreiber oder Betreiberin arbeiten? Und dann habe ich hinterher gefragt, warum überhaupt? Es wird ja immer vom Gesetzesgeber, also auch von dem Vertreter der Gesetzesgebung kolportiert, dass es einfach so wichtig ist, dass die Frauen dort einen Schutz haben und dass die nicht fähig sind, sich selber einfach ihre Rahmenbedingungen aufzubauen. Und dann bekomme ich immer wieder mit, dass die Frauen sagen, ja, dass eben die Abgaben an die Betreiber so hoch sind. Ich bekomme mit, dass zum Teil…
Wie hoch sind die denn?
Zum Beispiel in Laufhäusern so um die 100, 120 Euro.
Das heißt,
Tagesmiete.
Eine Dame mietet sich ein Zimmer und muss diese Tagesmiete entrichten.
Genau.
Rechnet sich das für die Frauen überhaupt? Was nimmt sie denn ungefähr ein? Kann man da irgendeine Schätzung vornehmen?
Sexarbeit ist sehr vielfältig. Und genauso vielfältig, wie die Bereiche sind, wo die Frauen arbeiten, sei es SM-Dienstleistungen, Massagen, ganz normaler Service und so weiter, genauso unterschiedlich ist es auch, wie die Frauen sind. Manche Frauen sprechen super gut Deutsch, Englisch und haben einfach jahrzehntelang sich einen Kundenstock aufgebaut. Die meisten Frauen, die in zum Beispiel Laufhäusern arbeiten, die haben einen ganz guten, gut funktionierenden Businessplan. Eine Woche Salzburg, eine Woche Wien, eine Woche Graz und haben dann dort überall ihre Stammgäste. Es ist wirklich total unterschiedlich, hängt vom Auftreten der Frauen ab, genauso wie, ja, wie sie einfach das umsetzen. Und ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen. Und prinzipiell merke ich doch, dass Sexarbeit rückläufig ist. Also dass das Geschäft unter Anführungsstrichen für die Frauen immer schlechter wird und immer schwieriger.
Jetzt sagst du, die Zahlen sind so rückläufig. Ist es denn eine Ausbeutung für die Frauen?
Genauso wie es nicht die Frau oder die Sexarbeiterin gibt, gibt es nicht die Ausbeutung. Es sind sicherlich Frauen in der Sexarbeit, die in Salzburg arbeiten, total zufrieden und es passt für die. Die zahlen Steuern, die sind gut organisiert, ja. Es gibt aber auch die Sexarbeiterin, für die Sexarbeit, ich würde es nicht einmal als Ausbeutung bezeichnen, sondern Armutsfalle. Die zum Beispiel in einem Betrieb zusätzlich zum Eintritt noch eine Pauschale für Steuer und Anmeldung bezahlen. Und dann auf einmal kommt man drauf, dass sie nicht einmal Versicherung haben, geschweige denn, dass die Steuern für sie abgeführt wurden. Also das, wie gesagt, es ist ein sehr vielfältiger, bunter Bereich und ich glaube, sagen zu können, dass jedes Bordell in Stadt und Land Salzburg irgendwie anders geführt wird, dass es da von menschlich total okay Betreiber gibt bis zu wirklich Ausbeutung, ja, das ist sehr bunt und es hängt aber auch damit zusammen, dass es in diesem Bereich Steuer- und Versicherungsverhältnisse keine Rechtssicherheit gibt und dass das halt dann auch von den Betreibern verschieden ausgelegt wird, ja.
Wer sind denn die Betreiber der Bordelle und Laufhäuser in Salzburg? Was sind das für Menschen?
Es sind unterschiedliche Menschen, die aber, und jetzt muss ich den Bogen ein bisschen breiter spannen, zum Teil sind Betreiber in Salzburg, haben mehrere Konzessionen für ganz Österreich für Häuser. Unter anderem gibt es einen Betreiber, der in Innsbruck, glaube ich, 3 Lokale hat, in Salzburg 2 und in Wien 1 Lokal. Und man merkt halt, das ist auch eine Entwicklung der letzten Zeit, dass sich die Betreiberinnen-Szene ausdünnt. Ja, dass manche Leute oder manche Betreiber aufgehört haben, weil aus Altersgründen oder weil sie es einfach nicht mehr wollten. Und dass es dann so einzelne Köpfe gibt oder einzelne Personen, die dann diese Lokale dazunehmen. Und das ist, stellt natürlich eine Schwierigkeit dar, weil dadurch, wenn ich als Sexarbeiterin vielleicht in dem einen Betrieb Probleme gehabt habe oder wenn das nicht so gelaufen ist, dass man dann gleichzeitig dann bei anderen Betrieben auch ausgeschlossen ist und die Anzahl der legalen Arbeitsplätze wird immer weniger. Ja, also das habe auch ich am Anfang meiner Tätigkeit in Stadt Salzburg, gab es 3 Lokale mehr, die es jetzt nicht mehr gibt. Und leider muss ich immer sagen, dass eigentlich die Betriebe, die eher menschlicher waren oder kleinere Betriebe, die hören eher auf wie die Großbetriebe.
Jetzt ist es so, dass vielleicht die Anzahl der Betreiber geringer wird, aber es ist ja auch so, dass, da haben wir vorher darüber gesprochen, dass die Frauen wenig Rechte haben und in der Folge auch von ihren Betreibern abhängig sind. Können Sie ihnen auch vorschreiben, welche Sexpraktiken sie ausüben müssen, ob safe oder unsafe Sex? Wo haben die Frauen denn überhaupt noch Freiheiten?
Also Fakt ist, dass Betreiber und Betreiberinnen sich nicht definitiv so einmischen. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass da jemand dann, jetzt musst du das und das so und so machen. Das nicht, aber dass ihr, ich sage jetzt mal, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Frau, also das merke ich immer wieder, dass der Druck höher wird, dass zum Beispiel eine Frau krank ist und eigentlich lieber, oder es wäre besser, dass sie zu Hause bleiben würde und es erstens einmal nicht kann, weil in dem Betrieb zu wenig Frauen anwesend sind oder weil sie auch selber den finanziellen Druck hat. Ja? Und das finde ich einfach schade und schlimm. Und ich denke, wenn es für die Frauen möglich wäre, dass sie sich selber eben zum Beispiel eine Wohnung mit einer Freundin oder ein kleines Häuschen teilen könnten, dass sie dann diesen finanziellen Druck nicht so hätten. Ja? Ich meine, es ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel für eine Wohnung, ich sage jetzt einmal 1.000 Euro im Monat zahlen müsste, als wenn ich in der Woche 1.000 Euro hinlegen muss. Das ist ja schon ein Unterschied und dass man einfach selbst und selbstbestimmt seine Arbeitszeiten einfach einteilen kann.
Jetzt hast du ganz zu Beginn schon angesprochen, dass du die Frauen auch oft bei einer beruflichen Umorientierung begleitest. Wie sieht das denn konkret aus? Also worin hast du die Frauen begleitet? Was fangen die danach häufig für Jobs an zum Beispiel?
Also die größte Herausforderung ist, wenn eine Sexarbeiterin zu mir sagt, ich möchte was anderes machen, dann ist meine erste Frage immer wieder, wie schaut ihre Wohnungssituation aus? Und das ist schon der erste Stolperstein meistens, weil die Frauen entweder im Bordell wohnen oder über Betreiber Wohnungen gemietet haben, ohne Mietvertrag. Und das heißt, wenn die Frau dann in dem Betrieb nicht mehr arbeiten möchte, kann, dass sie dann auch gleichzeitig keine Wohnung hat. Und das ist dann schon ein Ausscheidungsverfahren, was sehr schade ist und man kann dann auch, ich habe einmal versucht, mit dem Salzburger Wohnungsamt zumindest für im Jahr nur 2 oder 3 Frauen eine Wohnmöglichkeit zu bekommen und das ist so gut wie unmöglich. Der damalige Verantwortliche vom Wohnungsamt hat dann sogar auch Bedenken geäußert, dass ja dann die Frauen vielleicht in diesen Wohnungen illegal der Prostitution nachgehen könnten. Und Es ist einfach sehr, sehr, sehr problematisch, überhaupt sich nachher beruflich umzuorientieren. Ich habe schon ein funktionierendes Netzwerk von 2, 3 sehr tollen Geschäftsleuten in Salzburg, die da immer wieder Arbeitsplätze anbieten.
In welchem Bereich ist das?
Das ist Gastronomie und Handel. Ja. Ich habe auch 2 Frauen unterstützt, die dann zu Hause eine Ausbildung, na 3 waren es, eine Pflegerinnen-Ausbildung gemacht haben und die jetzt in der 24-Stunden-Pflege tätig sind, also die dann dann in Österreich auch keine Wohnung brauchen, sondern quasi bei Familien wohnen. Aber man hat so viel mit Stigmatisierung und zu tun, dass man auch speziell in diesem Bereich der Umorientierung so vorsichtig sein muss. Und manchmal findet auch eine Umorientierung mit Betreibern zusammen statt, indem dass die Frau dann zum Beispiel in dem Betrieb nicht mehr als Sexarbeiterin beschäftigt ist oder arbeitet, sondern dass sie dann zum Beispiel als Putzfrau oder Empfangsdame arbeitet. Da braucht sie sich nicht zu verstecken, ja? Und gleichzeitig kann sie mit dem Wissen, was sie dort erworben hat, punkten. Gleichzeitig kann sie auch mit ihren Sprachkenntnissen ja auch punkten.
Woher kommt es denn, dass die Frauen ein lebenslanges Stigma haben durch diese Arbeit? Kann man da gar nichts dagegen tun?
Ich glaube, dass das etwas ist, was schon historisch wahrscheinlich dieses Stigma ist, so alt wie die Menschheit ist. Ja? Und ich glaube auch, dass bei uns hier in Österreich, wenn Politikerinnen dieses Thema angreifen, würden sie sich damit keinen Blumentopf verdienen. Ja? Da wird sofort die Gesellschaft ausschreien, wenn ein Mann, ein Politiker sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt, dann heißt es, ja, der geht sicher ins Puff. Wenn eine Frau das tut, hat sie es automatisch Kirche und eine gewisse Gruppe von Feministinnen gegen sich. Also es ist ganz schwierig und was natürlich auch eine Rolle spielt, die meisten Sexarbeiterinnen, die hier arbeiten, können ja nicht einmal wählen. Ja? Also man erreicht, wenn man für ihre Rechte etwas tun würde, auch keine Wählerinnen.
Und du meinst, weil sie keine österreichischen Staatsbürgerinnen sind?
Genau, speziell im legalen Bereich. Und es ist ja zum Beispiel spannend, 100 Jahre Frauenwahlrecht, ich habe jetzt gerade mich damit befasst, wie das eingeführt wurde, galt dieses Frauenwahlrecht für alle Frauen, nur Prostituierte durften nicht wählen. Und vor 3 oder 4 Jahren hat auch erneut ein Kärntner Gemeinderat versucht, sich dafür einzusetzen, dass Prostituierte nicht wählen dürfen. Also dieses Stigma ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Und ist sehr stark von Moral, religiösen Vorstellungen und so weiter geprägt. Und ich denke, das Stigma zu brechen würde erst funktionieren, wenn mal Männer, Entschuldigung, wenn ich jetzt was arg sagt, den Arsch in der Hose hätten und sagen würden, ja, ich gehe dorthin, ja, das ist in Ordnung. Und nicht, wenn das nicht alles hinter so vorgehaltener Hand stattfinden würde.
Das heißt, die Tabus ein bisschen brechen auch.
Ja,
mal.
Genau.
Wer sind denn, vielleicht können wir uns die Frauen in den österreichischen Bordellen mal ein bisschen anschauen. Was sind das für Frauen, was sind das für Damen? Woher kommen sie, welchen Background haben sie?
Also im Begriff Frauen gefällt mir schon und es sind nicht nur Frauen, es sind auch Transpersonen. Wir sprechen jetzt über den legalen Bereich, das heißt über registrierte Personen, die auch diese Kontrollkarte haben. Ja? Das sind zum großen Anteil Frauen aus Rumänien, das sind Frauen aus Bulgarien, aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Deutschland gibt es auch mit migrantischen Wurzeln. Es sind Frauen aus China, es sind eine kleine Gruppe Frauen aus Afrika, es sind Frauen aus Thailand und es sind unterschiedlichen Alters die Frauen. Ich habe letztens einmal bei einer Sitzung des Gesundheitsamtes teilnehmen dürfen und ich war sehr überrascht über eine Aussage eines Arztes, der dann gesagt hat, dass er sich jetzt einmal die Altersstatistik angeschaut hat der Sexarbeiterinnen in Salzburg und dass er schockiert war.
Warum schockiert?
Ja, ich dachte mir, jetzt kommt irgendwas, dass lauter Minderjährige zum Gesundheitsamt gegangen sind. Nein, es kam die Antwort, dass Sexarbeiterinnen immer älter werden und sogar mit 45 oder 50 sich trauen, dafür noch Geld zu verlangen. Und da ich selber nicht mehr 20 bin, war ich über eine solche Aussage schon etwas überrascht. Und mir als Frau, ich finde es einfach, also ich bin nicht davon so abgelehnt zu sagen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass Sexdienstleisterinnen auch im fortgeschrittenen Alter dieser Tätigkeit nachgehen, weil ich denke, dass sie wirklich ganz genau wissen, was sie tun und auch ihre Erfahrungen am Buckel haben. Und er hat dann auch gesagt, dass das oft Frauen sind, die zum Beispiel vor längerer Zeit in Österreich gearbeitet haben und dann wieder in die Heimat gegangen sind und wiederkommen. Und ich kenne einige Großmütter, die in Salzburg der Sexarbeit nachgehen. Die schauen zwar nicht so aus wie Omas, aber sie sind's.
Wie alt war denn die älteste Dame, die du mal begleitet hast?
In Salzburg 64, kennen in Wien eine 84-Jährige.
Wow. Was sind denn die Beweggründe für Sexarbeiterinnen hier in Österreich vor allem?
Wirklich ganz, 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 ganz bunt. Ich kenne Frauen, weil man immer sagt, das sind Frauen, die haben einen niedrigen Bildungsgrad. Ich kenne eine Dolmetscherin aus Moldawien. Ich kenne einen gelernten Ingenieur, der sich zur Transidentität entschlossen hat, der jetzt in der Sexarbeit ist, der technisch wahrscheinlich so viel drauf hat, wie hier das ganze Studio zusammen. Und dieser Bereich ist einfach wirklich ganz, 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 ganz bunt. Ich kenne eine Ärztin, die Sexarbeit anbietet, ja, bis zu Menschen, die wirklich in den Heimatländern 1 bis 7 Familienmitglieder mit unterstützen, ja.
Und die konkreten Beweggründe, ist es hauptsächlich Geld oder ist es, weil sie diesen Job gerne ausüben?
Also wie in anderen Arbeitsbereichen und auch in dem Arbeitsbereich, warum andere Menschen arbeiten, ist es natürlich Geld, finanzielle Absicherung, aber das ist in anderen Arbeitsbereichen das Gleiche, was natürlich bei der Sexarbeit eine Rolle spielt. Man kann ab dem ersten Tag, hat man Geld in der Geldtasche, wenn es gut läuft, ja, und man hat in der Regel auch ein Dach über dem Kopf, wenn man als Migrantin nach Österreich kommt. Und das ist der Unterschied zu anderen Bereichen.
Du hast ja schon angesprochen, es gibt einen Trend zu Transsexuellen. Wie viele sind das denn hier in Österreich?
Ich habe die Statistik von vor 2 Jahren, da waren es 144 registrierte Männer. Im Verhältnis zu, ich glaube, knapp 10.000 Frauen.
Okay.
Fakt ist, dass sich der männliche Strich sehr stark im illegalisierten Bereich bewegt. Auf Foren wie Gay Romeo wird geworben. Das heißt nicht, dass es deshalb das nicht gibt. Im Gegenteil, es wird halt viel weniger zum Thema gemacht. Es wird nicht von der Polizei großartig kontrolliert. Es geht da überhaupt nicht um, hat da jemand eine Kontrollkarte oder nicht. Es spielt sich sehr stark im Graubereich ab.
Und machen das die meisten haupt- oder nebenberuflich?
Also ich bin jetzt nicht, mein Spezialgebiet ist nicht der männliche Bereich.
Ich meine jetzt generell Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen.
Im illegalisierten Bereich ist es sehr oft eine Nebentätigkeit. Im legalen Bereich aufgrund des Aufwandes von den Stunden her und aufgrund der Belastung mit diesen Tagesmieten und so weiter ist es ein Vollzeitjob.
Jetzt hast du gerade diesen illegalen Bereich angesprochen. Du hattest das im Vorgespräch schon erwähnt. Das sind, glaube ich, häufig auch Studierende, die das nebenbei machen, die sich als Escort-Damen zum Beispiel anmelden, um dort sich ein wenig was dazu zu verdienen, oder?
Also Studierende hauptsächlich würde ich nicht sagen. Es gibt Mindestrentnerinnen, es gibt Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Es gibt, dieser Bereich ist einfach sehr bunt. Und es gibt auch eine Gruppe von ehemals registrierten Frauen, die zum Beispiel sich einen Minijob suchen und dann noch Stammkunden in illegalisierten Bereich noch kontaktieren.
Wie bist du denn ganz grundsätzlich darauf gekommen, dich für Sexarbeiterinnen zu engagieren? Wie bist du zu diesem Beratungsjob gekommen?
Indem, dass es mir einfach persönlich ein Anliegen ist. Und ich glaube, dass ich am Anfang gar nicht genau gewusst habe, worauf ich mich einlasse. Aber die tagtägliche Herausforderung oder die tagtägliche Entscheidung, mich da weiter einzusetzen, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass es keinen Bereich gibt, der so stark tabuisiert ist, dass es in keinem Bereich so eine starke Mehrfachdiskriminierung gibt und dass ich das Gefühl habe, dass dieser Bereich wirklich der Indikator ist, wie eine Gesellschaft mit Menschen umgeht. Und ich der Meinung bin, dass man einfach bei diesem Thema stark dranbleiben muss, weil es sonst niemanden gibt und es gibt sonst sehr wenig Menschen, die einfach auch ein Ohr offen haben oder auch gewillt sind, für die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen was zu verändern.
Ist dein Job denn auch manchmal gefährlich, gerade wenn es jetzt um illegale Grauzonen geht?
Also ich würde sagen, nicht die illegalen Grauzonen sind gefährlich, weil diese illegale Grauzone ist eigentlich viel entspannter, als man sich das vorstellt. Gefährlicher waren schon manchmal Sachen wie zum Beispiel habe ich einmal einen Bordellbetreiber in einem Interview kritisiert, der mit Einnahmen, die er Sexarbeiterinnen abgeknöpft hat, einen Hilfsverein in Salzburg gegründet hat, ja, mit erklecklichen Einnahmen und dass die Sexarbeiterinnen, die dort gearbeitet haben, für diesen Hilfsverein die Zwangsbeiträge bezahlen mussten. Also da gab es nicht, könnten sie vielleicht etwas dazu spenden, sondern das war eine fixe Einnahme. Dass dieser Hilfsverein eigentlich nur einer Person geholfen hat, nämlich dem Betreiber selber.
Hat er dir gedroht?
Na, das hat anders stattgefunden. Ich habe auf sogar behördlicher Ebene gab es Meldungen oder da gab es Sachen, die mit meiner Person zu tun hatten, die nicht schön waren. Ja. Und das spielt sich nicht so ab, dass man Angst hat, dass man, wenn man in ein Bordell hineingeht, dass einer Bierflaschen um den Kopf fällt. Nein, dem ist überhaupt nicht so. Das Spannende ist auch, dass zum Beispiel die Wiener Polizei bei Sicherheitstrainings mit jungen Frauen die Empfehlung gibt, wenn sie das Gefühl haben, jemand verfolgt sie oder sie haben jemanden hinter sich, es ist in der Nacht, schauen sie, ob irgendwo ein Bordell um die Ecke ist, dort hilft man ihnen. Also es ist in der Realität eigentlich nicht das, sondern diese zum Teil große Machtposition, die diese Menschen, die manche Menschen Betreiber haben und die ist nicht so ohne.
Jetzt haben wir das vorhin schon ein bisschen thematisiert, wie groß der Einfluss der Betreiber auch auf die Damen ist. Sie sind ja eigentlich selbstständig, die Damen, und können bestimmen, wie sie mit ihrem Kunden umgehen. Aber ist es dennoch auch so, dass die Betreiber sehr viel Druck ausüben können und sagen können, du schläfst jetzt mit diesem Kunden bitte ohne Kondom? Können Sie das ganz konkret?
Das tun sie gar nicht. Das tun sie nicht. Also ich denke eher diese Sachen, dass zum Beispiel man den Frauen aberkennt, dass sie Rechte haben sollen. Das passiert auch, weil Betreiber auf behördlicher Ebene immer wieder Seilschaften mit ausführenden Organen machen. Zum Beispiel, dass Sexarbeiterinnen die Kontrollkarte dem Betreiber geben müssen, damit bei einer Kontrolle die Polizei so schnell wie möglich Einblick in diese Karten bekommt. Und das ist einfach ein Einbehalten von Dokumenten. Und ich kenne Frauen, die tagelang das Bordell verlassen wollten, aber aufgrund der Karte nicht weggehen konnten von dort. Ja.
Nur zur Erklärung, die Kontrollkarte ist quasi die Karte für die Gesundheitsuntersuchungen der Menschen, der Frauen und Männer in den Bordellen.
Genau.
Die finden in Salzburg alle 6 Wochen statt, ist
genau.
Das richtig?
Genau.
Da wird quasi der Gesundheitsstatus der Frauen überprüft.
Es wird geschaut, ob die Person eine sexuell ansteckende Krankheit hat. Gesundheit ist jetzt in dem Sinn, also ich kenne Frauen, die zum Beispiel Feigwarzen gehabt haben und die dann trotzdem die Kontrollkarte bekommen haben, weil die nicht auf dem Menü vom Gesundheitsamt stehen. Wobei das eigentlich nicht richtig ist, Feigwarzen gehören behandelt, ja, und sind natürlich ansteckend.
Macht das denn Sinn, diese Kontrolluntersuchung alle 6 Wochen auszuüben?
Also Fakt ist, dass Österreich und Griechenland die einzig europäischen Länder sind, die diese Untersuchungen noch durchführen. Ja. Fakt ist, dass die WHO als auch die UNO Empfehlungen gegeben haben, solche von Zwangsuntersuchungen abzusehen. Fakt ist, dass der Deutsche Ärztebund die Robert-Koch-Institut sich dagegen ganz klar positioniert haben.
Aus welchen Gründen?
Weil Zwangsuntersuchungen kontraproduktiv sind für die Gesundheit. Ja? Und weil man Menschen am besten erreicht, wenn man eben mit Prävention, ich bin nicht gegen ein Gesundheitsangebot für Sexarbeiterinnen, im Gegenteil, da braucht es noch viel mehr. Da braucht es Gynäkologen. Bei uns am Gesundheitsamt führen die Untersuchungen Dermatologinnen durch. Ja. Ich habe aus Gesprächen mit unterschiedlichen Gesundheitsämtern sogar den Einblick bekommen, dass man das ja eigentlich nicht so gern macht. Ja. Und,
aber warum ist es denn kontraproduktiv für die Gesundheit?
Weil nirgendwo so wie in Österreich im Kundenbewusstsein der Gedanke herrscht, die Frauen haben ja Kontrollkarten, ja, und die sind ja kontrolliert. Da kann ich ja etwas risikofreudiger sein. Da könnte ich ja eine Dienstleistung ohne Schutz einfordern oder verhandeln, ja. Und der Punkt ist,
wobei da das letzte Wort ja immer noch bei der Frau liegt, oder? Die sagen kann, nein, ich will keinen Sex ohne Kondom.
Ja, natürlich, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wie oft Frauen unter Druck stehen. Und zum anderen ist es natürlich auch nervig. Also ich war gestern in einem Laufhaus, da habe ich mit einer Frau gesprochen und die hat mir erzählt, sie ist dort jetzt einige Stunden gesessen und von 7 Kunden wollten 5 eine Dienstleistung ohne Kondom. Und da muss man erst einmal verhandeln und reden und bla bla bla. Und ich finde einfach, dass das
Wie kann sie denn da gut argumentieren? Was gibt's da irgendein Knockout-Argument?
Also zum Beispiel hat mir eine Frau, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, sie hat mir das Argument genannt, dass sie zu den Männern sagt, das ist ja das Gleiche, er hat jetzt hier mit ihr einen Kontakt mit einem Profi. Und wenn er als Mann zum Zahnarzt geht und der Zahnarzt würde ihm ohne Handschuhe im Mund reingreifen und ohne Mundschutz und so weiter, dann würde er auch sagen, was ist denn da los? Und genauso ist es ein Profikontakt und deshalb wird eben die Dienstleistung nur mit Kondom durchgeführt. Zum anderen, dass er ja auch gar nicht weiß, ob die Frau verhütet, ja. Zum nächsten, ob er überhaupt auch nicht wissen kann, ob sie nicht vor einen Kontakt mit einem anderen Kunden ohne Kondom hatte und vielleicht auch jetzt gar nicht mehr gesund ist oder und so weiter. Und ich finde halt, das vorderste Argument, was man auch an viel mehr in der Öffentlichkeit aussprechen sollte, ist: Eine Kontrollkarte schützt nicht vor dem Virus, nur ein Kondom schützt davor. Und ich finde, dass wir in diesen Diskussionen immer nur über die Sexdienstleisterinnen sprechen oder über die Sexarbeiterinnen. Wir sollten viel mehr fokussieren, dass es ja Männer gibt, die Kunden sind. Und da müsste man halt einmal auch nicht so halbherzig durch die Gegend gehen, sondern einfach einmal konkret Workshops anbieten, in der Öffentlichkeit drüber sprechen und einfach das zum Thema machen, egal ob beim Bundesheer oder was weiß ich, bei diversen Veranstaltungen, weil wenn niemand hingehen würde, gäbe es ja keine Sexarbeiterinnen in Österreich.
Was sind denn die Beweggründe der Kunden, die ins Bordell gehen? Ist das einfach ein sich ausleben wollen, etwas zu experimentieren? Was steckt dahinter?
Ach, ich glaube, die Gründe sind so vielfältig wie die Sexarbeiterinnen, die Dienstleistungen anbieten. Ich kenne Männer, die nur zum Reden ins Bordell gehen. Ich kenne Männer, die zu mir sagen, ja, ich gehe doch zu keinem Therapeuten, die kennen sich sowieso nicht aus. Ich habe Stress, ich will mich massieren lassen.
Die gehen aber dann immer zu derselben Frau?
Auch nicht. Na, das ist
unterschiedlich. Es geht einfach um einen unabhängigen Gesprächspartner.
Ja, es ist unterschiedlich. Mhm. Es geht um Praktiken, die man vielleicht zu Hause sich nicht ansprechen traut, speziell im SM-Bereich. Ja, es gibt Männer, die Betriebsabschlüsse gemeinsam im Bordell als Ritual direkt feiern, wie man zum Beispiel in Japan. Ist ja das sehr auch gesellschaftsfähig. Die Gründe sind sicher sehr unterschiedlich. Es gibt Männer mit Beeinträchtigung, ja. Es gibt alte Männer, die vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang schönes Sexleben mit der Ehefrau gehabt haben und dann auf einmal nicht mehr und das nicht vermissen wollen und einfach kuscheln wollen. Es gibt Männer ohne Beziehung, die sagen, ich möchte jetzt nicht heiraten oder ich will mich nicht binden, deshalb mache ich, also bunt, da könnte man sicher bis Ostern sitzen und dann wird mir immer noch was einfallen.
Wenn wir noch einmal ganz allgemein draufblicken, findest du, dass Prostitution einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet?
Prostitution ist ein Phänomen und Prostitution ist auch ein Effekt von den Ungleichverhältnissen des Vermögens, ja. Ich höre immer wieder, speziell in manchen feministischen Kreisen, wir wollen Prostitution abschaffen. Ja? Man muss sich vor Augen halten, wenn man Prostitution abschafft, ja, dann muss man auch Prostituierte oder Sexarbeiterinnen abschaffen. Und dadurch, man kann Menschen nicht abschaffen, man kann sie höchstens in ein dunkles Eck schieben und sagen, das gibt's nicht oder das wollen wir nicht sehen. Und in diesen dunklen Ecken geht es den Menschen nicht besser, ja. Und mein Hauptmotiv ist, ich möchte immer mitteilen, ich bin keine Freundin der Prostitution, aber ich bin eine Verfechterin von Menschenrechten und von Frauenrechten und ich möchte, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch Rechte haben und nur so ist es ein Weg, dass sie sich dann auch schneller wieder umorientieren können oder dass sie einfach nach wie vor nicht am Rande der Gesellschaft sind, sondern mitten unter uns drinnen.
Danke, Christine, für deine offenen Worte, dass du mit uns dieses Thema beleuchtet hast und dir die Zeit für uns genommen hast.
Danke fürs Interesse.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.